Ja, ihr glaubt gar nicht, was heute alles schon im Vorfeld schiefgelaufen ist. Und ich glaube, ich predige heute seit 5 Jahren zum ersten Mal wieder mit dem Handmikro. Schauen wir mal, wie das ist. Aber das lässt uns nicht aufhalten, oder? Was für eine Botschaft. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ich war einmal zu einer katholischen Trauung eingeladen. So richtig auf dem Dorf. Und wenn es um den Glauben geht, bin ich nicht ganz unbeholfen. Und trotzdem, als ich da auf dieser Trauung war, habe ich mich gefragt, wo bin ich denn hier gelandet? Es fing damit an, der konnte bestimmt gut singen, der Priester hat irgendwas gesungen, was ich gar nicht verstanden habe. Dann hat er irgendwas gesagt, was ich gar nicht verstanden habe und die Gemeinde dann immer so Amen aufgestanden, hingesetzt. Und ich fragte mich so, hey, was sind denn das für Traditionen? Worum geht's hier eigentlich? Und das war einer der wenigen Momente in meinem Leben, wo ich mich in einer Kirche ein wenig fremd gefühlt habe. Und wer mich kennt, der weiß, dass es mir ein unglaubliches Anliegen ist, dass unsere Gottesdienste keine Insider-Treffen sind. Wo wenn Menschen hier neu herkommen, sich dieses Gefühl haben, sich fragen, hey, wo bin ich bloß hier gelandet? Aber es gibt eine Sache, eine Tradition, die wir niemals aus dieser Gemeinde entfernen werden, egal ob es Menschen verstehen oder nicht. Nämlich unser Dialog am Ostersonntagmorgen, dass der Herr wahrhaftig auferstanden ist. Oder? Das werden wir niemals hier herausnehmen. Und ihr Lieben, ich glaub, es gibt keinen Ostersonntag, wo ich nicht hier war. Und jedes Mal aufs Neue mache ich mir Gedanken über Ostern. Aber egal, wie oft ich darüber spreche, egal, wie oft ich darüber nachdenke, Ostern übersteigt meinen Verstand. Ich weiß nicht, wie es dir geht, was da passiert ist. Unglaublich. Ich kann es gar nicht mit meinen Gedanken greifen. Und doch ist es eine Wahrheit, die dir und mir auch heute Morgen gilt. Und deswegen werden wir auch nicht müde, immer wieder darüber zu sprechen, der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Und Gott zu bitten, dass er uns auch heute Morgen ein Stück weit mehr in dieses Geheimnis hineinnimmt. Ich möchte noch mal beten. Vater, ich danke dir, dass du uns Jesus Christus geschenkt hast. Ich danke dir, dass du hier bist, Herr, in deinem Wort, dass du heute Morgen zu uns sprechen möchtest. Und ich bitte dich, dass du mir Gnade schenkst, dein Wort zu verkündigen. Und ich bete, dass du uns ein offenes Herz schenkst, das zu hören, was du jedem Einzelnen heute Morgen sagen möchtest. Amen. Ihr Lieben, das Osterfest ist das wichtigste Fest, das wir feiern können. Weihnachten ist auch was ganz Besonderes, aber wenn wir ehrlich sind, weil es da auch Geschenke gibt, oder? Kinder, ich sehe da ein paar. An Ostern müssen wir unseren Kindern immer erklären, Ostern ist der wichtigste Tag, aber an Ostern gibt es nur kleine Geschenke. Müssen wir ihnen immer erklären, verstehen sie nicht. Aber wenn ich ihnen erkläre, auf was für eine Art und Weise Gott uns an Ostern beschenkt, das übersteigt alle unsere Vorstellungen. Gott hat in Jesus an Ostern nicht nur etwas historisch Einmaliges getan, sondern wie es im heutigen Text deutlich wird, ein Ereignis, das Auswirkungen hat, ganz persönlich auf dich. Denn wenn es wahr ist, dass Jesus wirklich vom Tod auferstanden ist, dann hat das alles geändert. Und deswegen habe ich eine Frage für dich heute Morgen dabei. Was für Auswirkungen hat die Auferstehung Jesu Christi auf dein Leben? Was für Auswirkungen hat sie auf dein Leben? Was würde dir fehlen, wenn es die Auferstehung Jesu nicht geben würde? Was würde dir fehlen, wenn es Ostern nicht geben würde? Eine ganz wichtige Frage. Denn wenn wir uns heute das Kapitel im Korintherbrief anschauen, da wird uns genau erklärt, warum diese Frage für dein Leben so wichtig ist. Und warum es so wichtig ist, uns mit Auferstehung zu beschäftigen und auch eine Antwort darauf zu haben. Wir haben uns in diesem Jahr schon öfters mit dem Korintherbrief beschäftigt. Wir wissen, dass dieser Brief von Paulus geschrieben wurde mit einem ganz bestimmten Zweck. In Korinther gab es eine Menge Probleme. Und die standen unter einer Menge Einfluss. Wir waren in einer Stadt in Griechenland. Und Paulus hatte in diesem ersten Korintherbrief alle Dinge so ganz chronologisch abgearbeitet. Und nun widmet er sich diesem Thema. Aber es ist nicht nur so ein Streitthema für ihn, sondern er widmet ganze 58 Verse diesem Thema. Es geht um eine Sache, die so zentral ist, dass sie das Zentrum des Evangeliums berührt. Und deswegen ist es auch für ihn so eine todernste Sache, wo es keine unterschiedlichen Auffassungen geben mag, darf. Ja, deine Meinung ist da so und ja, der sieht das so. Für Paulus sagt, nein, bei diesem Ding darf es nicht so sein, weil es das Grundfundament unseres Glaubens betrifft. Das, was dein Leben wirklich trägt, das, was dein Leben wirklich verändern kann. Und ich sage es ab und zu und ich möchte es heute auch wieder sagen, ihr Lieben, es sind nicht die Gebete, die erhört werden. Es ist auch nicht der Segen, der Gott schenkt. Das ist nicht unser Fundament. Das ist ganz wichtig, aber das ist nicht, worauf unser Glaube aufbaut. Und wir starten mit einem Vers aus 1. Korinther 15, Vers 12. Das also ist unsere Botschaft. Gott hat Christus vom Tod auferweckt. Wie können dann einige von euch behaupten, dass die Toten nicht auferstehen werden? Diese Aussage gab es unter den Korinthern. Einige glaubten, dass zwar Jesus auferstanden ist, aber es keine Auferstehung der Menschen auch gibt. Also eine leibliche, dass nicht nur unsere Seele nach dem Tod weiterleben wird, sondern wir einen ganz neuen, verherrlichten Körper erhalten werden. Und dieser Einfluss, diese Denkweise haben sie wahrscheinlich aus der griechischen Philosophie übernommen. Und wir sehen, wie wichtig es ist, in unserem Glauben unser ganzes Denken ganz neu vom Wort Gottes prägen zu lassen, weil es so unglaublich starke Auswirkungen auf unser Leben hat. Ich möchte heute nicht schlecht über Kirche sprechen, ja, aber es waren einfach zwei so gute Beispiele, deswegen möchte ich sie einfach nennen. Ich war auch mal in der Landeskirche, ja. Mit 13, 14, ich war schon öfters in Landeskirchen, gibt auch coole Landeskirchen, gibt viele coole Landeskirchen. Aber in dieser Landeskirche, in der ich war, mit 13, 14, musste ich hin, weil ich habe bei meinem Freund übernachtet. Halt von Samstag auf Sonntag. Und er sagte, hey, wir müssen in die Kirche. Und ich sag so, klar, kein Problem. Er musste nämlich Stempel für die Konfirmation sammeln. Und ich natürlich ganz vorbildhaft habe mich ganz nach hinten gesetzt mit meinem Kumpel. Und wir waren ein bisschen früh da und der Pfarrer sagte, hey, kommt doch nach vorne, hier sind so viele Plätze frei. Okay, haben wir uns nach vorne gesetzt und dann fing er an zu reden. Und ich bin ehrlich, ich weiß nicht mehr, worüber er gesprochen hat. Aber er hat eine Sache gesagt, die habe ich nie vergessen. Obwohl es schon über 20 Jahre her ist. Er sagte, ich habe noch nie Gott zu mir sprechen gehört. Das sagte der Pfarrer. Und ich als ein 13-jähriger Junge, ich war von den Socken gefallen. Ein Mann Gottes, der noch nie einen Dialog mit Gott geführt hat. Und für mich passte das nicht zusammen. Und wie ich später feststellen musste, als ich auch Theologie studiert habe, dass die ganze liberale Theologie, die gelehrt wird, die Annahme vertritt, dass Jesus Christus nicht leibhaftig auferstanden ist. Die ganze liberale Theologie geht von dieser Annahme aus. Und ich bin überzeugt, warum ich das sage. Ich möchte nicht schlecht über diesen Menschen sprechen, aber warum ich sage, ich bin überzeugt davon, dass dieses fragwürdige Verhältnis dieses Pfarrers zu seinem Gott das Resultat dieser Vorstellung war. Und es mag ein bisschen hart sein, aber wenn wir uns diesen Text heute anschauen, dann werden wir sehen, dass ob Jesus auferstanden ist oder nicht, keine Ansichtssache ist, keine Meinung, sondern hiermit steht und fällt unserer Glaube. Und ich habe es schon angekündigt, 58 Verse, wir werden sie leider heute nicht alle lesen können. Aber ich möchte euch ermutigen, weil das war richtig schwer in der Vorbereitung, was sage ich und was sage ich nicht. Lest dieses Kapitel, 58 Verse, sie haben die Kraft, dein Leben zu verändern. Wir wollen heute einige wichtige Ausschnitte daraus anschauen. Wir starten mal von ganz Beginn. Da sagt Paulus, Brüder und Schwestern, ich erinnere euch an die gute Nachricht, das Evangelium, die ich euch verkündigt habe. Ihr habt sie angenommen, sie ist der Grund, auf dem ihr im Glauben steht. Durch sie werdet ihr gerettet, wenn ihr sie unverfälscht festhaltet, und zwar dem Wortlaut entsprechend, in dem ich sie euch übermittelt habe. Andernfalls wärt ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ich habe an euch weitergegeben, was ich selbst als Überlieferung empfangen habe, nämlich als Erstes und Grundlegendes. Christus ist für unsere Sünden gestorben, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt war, und wurde begraben. Er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden, wie es in der Heiligen Schriften vorausgesagt war, und hat sich Petrus gezeigt, danach dem Kreis der 12. Und in den weiteren Kapiteln führt er auch noch Jakobus auf. Er führt eine Menschenmenge von 500 Menschen auf, denen er begegnet ist. Alles waren Augenzeugen. Worum geht's hier in den Text? Paulus erinnert die Korinther an das Evangelium, das er ihnen übermittelt hatte und das sie freudig angenommen hatten. Und er sagt, ihr Lieben, dieses Evangelium ist die Grundlage eures Lebens. Es ist so zentral, darauf könnt ihr euer ganzes Leben aufbauen. Er sagt, das Evangelium, darauf könnt ihr euer ganzes Leben aufbauen. Nichts, was wir uns selbst zusammengebastelt haben, sondern Paulus sagt, dem Wortlaut entsprechend des Evangeliums. Er sagt, wenn wir auf unser Leben auf irgendetwas anderes aufbauen, so gut es auch sein mag, dann ist unser Glaube vergeblich. Aber er sagt, dass es nicht nur das Fundament ist, sondern wir werden dadurch gerettet über unser Leben hinaus. Es hat Auswirkungen auf unsere Ewigkeit, Auswirkungen auf unser Verhältnis zum Tod. Und er führt uns in Vers 3 auf. Was sind die drei zentralen Inhalte des Evangeliums? Das erste ist, Christus ist für unsere Sünden gestorben. Er sagt, wie es in der Heiligen Schrift vorausgesagt wurde. Wer ist da gestorben? Nicht irgendjemand. Es ist Gottes Sohn, Jesus Christus, der Messias. Und dieser ist ganz persönlich für dich gestorben, damit du nicht verloren bist, nicht von Gott getrennt bist, sondern in ihm das ewige Leben hast. Und Paulus sagt, es gibt keine Alternative. Es gibt keinen anderen Weg, aber du brauchst auch keinen anderen Weg. Und ich bin doch manchmal selbst erschrocken über mich, wenn ich diesen Satz höre. Er ist für mich gestorben, wie gewöhnlich ich ihn schon wahrnehme. Ich gar nicht mehr so krass davon betroffen bin, was dort eigentlich geschehen ist. Hey, wie belastend muss meine Sünde gewesen sein, dass der Sohn Gottes auf diese Welt kommen musste, um mich zu retten und sein Leben zu geben. Wie krass muss unsere Sünde sein, dass Jesus Christus auf diese Welt kam und für uns sterben musste, um uns zu retten. Und gleichzeitig gibt es uns eine unglaubliche Gewissheit in unserer Stellung zu Gott. Hey, wie mag unsere Stellung vor Gott sein, wenn er bereit war, seinen Sohn für uns zu geben? Der zweite Punkt des Evangeliums ist, er wurde begraben. Jesus wurde begraben. Hierin liegt der ganze Ernst des Todes und deren ganzen Wirklichkeit. Paulus sagt in Römer 6, der Preis der Sünde ist der Tod. Durch die Sünde der Menschheit ist der Tod in diese Welt gekommen. Und das macht uns deutlich, es gibt keine Vergebung, keine Bereinigung unserer Sünde ohne das Blutvergießen mag. Und egal, wie romantisch auch die heutige Menschenvorstellung sein mag, egal, was die liberale Theologie sagen mag, dass Gott kein Opfer braucht, Gottes Wort sagt, der Preis, das ist der Preis der Sünde, der Tod. Und ob es uns gefällt oder nicht. Aber gleichzeitig sagt es uns auch, damit wir nicht diesen Preis bezahlen müssen, wir nicht getrennt von Gott leben müssen, hat Jesus diesen Preis gezahlt. Der, der ohne Sünde war, konnte für uns am Kreuz sterben. Er wurde begraben. Der dritte Punkt des Evangeliums, den Paulus uns hier nennt, ist, er ist am dritten Tag vom Tod auferweckt worden. Auch dort sagt Paulus, wie es in den Schriften vorausgesagt wurde. Und Paulus gibt uns einen Beleg ganz vieler Menschen, die Jesus persönlich begegnet sind. Er sagt Petrus, Jakobus, alle Apostel, er spricht von sich selbst. 500 Menschen, alles Menschen, die zu dieser Zeit, also die meisten von denen, noch gelebt haben, die man befragen könnte. Hey, bist du Jesus wirklich begegnet? Und wenn wir darüber lesen, davon hören, dass Jesus auferstanden ist, dann bedeutet dies, dass wir nicht nur einfach einen lebendigen Gott haben, sondern wir haben einen Gott, der auferstanden ist, der den Tod und dessen Macht besiegt hat. So lesen wir das in den Versen 54 und weiter. Er hat den Tod und dessen Macht besiegt. Und das hat für uns und für die Geschichte alles verändert. Es bedeutet, dass auch wir auferstehen werden. Es bedeutet, dass Jesus etwas für uns jetzt gerade vorbereitet, das in der Ewigkeit auf uns wartet, das so viel herrlicher sein wird, als das, was wir hier auf Erden jemals erleben können. Und er sagt, das gilt für alle, die das glauben und für sich in Anspruch nehmen. Und so stelle ich dir heute Morgen diese Frage, diese drei Inhalte des Evangeliums. Hey, ist das auch dein Bekenntnis? Kannst du sagen, ja, das ist es, worauf ich mein Leben baue? Hey Daniel, wenn du mir diese Botschaft nehmen würdest, dann hätte mein Leben nichts mehr. Ist dieses Evangelium dein Bekenntnis? Es ist so wichtig, dass wir uns mit dieser Botschaft beschäftigen, weil diese Botschaft die Kraft hat, alles in deinem Leben zu verändern. Sie bestimmt, wenn es dein Bekenntnis ist, bestimmt es, wie du deine Entscheidungen triffst, wie du dein Leben gestaltest. Denn unsere Entscheidungen treffen wir auf der Grundlage unseres Lebens. Diese Botschaft bestimmt meine Prioritäten. Das, was wichtig ist, wofür ich meine Kraft und meine Zeit investiere. Denn mein ganzes Leben gebe ich Gott im Vertrauen auf diese Botschaft. Dass diese Botschaft mir gilt, dass sie wahr ist und ich mich deswegen Gott vollkommen anvertrauen kann. Jetzt geht Paulus in eine ganz andere Richtung. Er sagt, wie könnt ihr davon ausgehen, dass die Menschen nicht auferstehen? Und er sagt, habt ihr euch überhaupt Gedanken gemacht, was das für Konsequenzen hat? Wenn du diese Hoffnung nimmst, dass nicht auch wir Menschen auferstehen werden, weißt du was? Dann ist Christus auch nicht auferstanden. Und er gibt uns Konsequenzen. Wenn dieses Bekenntnis nicht die Grundlage unseres Lebens ist, wir nicht an die Auferstehung glauben, dann folgen daraus immense Konsequenzen. Das Erste, was Paulus mit uns teilt, den habe ich nicht aufgeschrieben. Wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, dann ist auch Christus nicht auferweckt worden. Wie krass, oder? Wenn wir nicht an die Auferstehung glauben, dann ist Christus nicht auferstanden. Und wenn Jesus nicht auferstanden ist, woran glauben wir dann? Wir glauben an einen toten jüdischen Rabbi, der vielleicht liebevoll ist, der gute Gedanken hatte, aber der keine Auswirkungen auf unser Leben haben kann. Dann haben wir vielleicht gute Werte, eine gute Tradition. Aber ihr Lieben, Glaube ist kein System von Gedanken über Gott. Es ist kein System von Werten oder von Einstellungen. Es ist das persönliche Verhältnis zu Jesus Christus. Das ist Glaube. Das persönliche Vertrauen, sich an ihn zu halten, mit seiner Macht und mit seiner Gnade zu rechnen. Der zweite Vers, den Paulus uns hier gibt, ist: Und wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann hat weder unsere Verkündigung einen Sinn, noch euer Glaube. Wenn Christus nicht auferweckt worden ist, dann ist das, was ich euch hier erzähle, vollkommen inhaltslos. Dann ist sogar dein Glaube inhaltslos. All die Gebete, die du sprichst, all die Zeit, die du mit Gott verbringst, wo du hoffst, wo du vertraust, wo du Glaubensschritte gehst, ist alles nur eine Illusion. Alles nichts wert. Paulus geht weiter. Wir wären dann als falsche Zeugen für Gott entlarvt. Da spricht er von sich selber. Er sagt, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir die größten Lügner, die es gibt. Dann geben wir unser Leben für eine Lüge. Paulus geht weiter. Er sagt, eure Schuld ist dann nicht von euch genommen und wer im Vertrauen auf Christus gestorben ist, ist dann verloren. Wir könnten, wenn Jesus Christus nicht auferstanden ist, keine Beziehung zu Gott haben, weil unsere Schuld, unsere Sünde uns immer noch von Gott trennen würde. Und vielleicht magst du dich fragen, warte mal Daniel, ich dachte, das, was Jesus am Kreuz getan hat, zählt. Aber es ist nicht das Kreuz, das rettet. Das Kreuz ist nicht, die Vergebung ist nicht etwas Sachliches, Unpersönliches. Auch das Blut Jesu Christi ist keine Substanz, die uns irgendwie reinmacht. Ein Theologe hat das mal richtig gut auf den Punkt gebracht und er sagte, wir haben kein Heilmittel gegen die Sünde, wir haben einen Heilsmittler. Auch hier zeigt uns Paulus, alles hängt und steht mit der Beziehung zu Jesus, unserem Versöhner und Erretter. Wir können die Gnade Gottes nur aus Jesu Hand empfangen, aber nicht von einem Toten, sondern nur von einem Lebendigen. Und es gäbe auch keine Hoffnung für ein Leben nach dem Tod, sagt Paulus. Alle von uns wären verloren. Und deswegen sagt auch Paulus, dann können wir lieber fressen und trinken. Dann können wir lieber das Leben hier genießen und in vollem Maße ausnutzen. Aber die Bibel sagt, es gibt eine Hoffnung über den Tod hinaus. Es gibt eine Hoffnung, die viel herrlicher ist als dieses Leben. Kommen wir zum letzten Punkt, den Paulus uns hier gibt. Wenn wir nur für das jetzige Leben auf Christus hoffen, sind wir bedauernswerter als irgendjemand sonst auf dieser Welt. In einer bisschen treueren Übersetzung sagt Paulus sogar, wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann sind wir die elendesten Menschen, die es gibt. Du hast keine Perspektive, worauf du dein Vertrauen aufbauen kannst. Es gibt gar nichts. Und dann ist die Frage, was ist das, was wir hier machen? Wofür? Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ihr guckt ganz aufmerksam mir zu. aber mir fehlt die Stunde. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Heute Morgen 5-mal geklingelt. Warum sind wir hier? Meine Familie ist gerade ein Fechter. Haben Familienfest. Aber ihr Lieben, es gibt keinen Ort, wo ich an Ostern lieber bin, als in einer Gemeinde. Aber wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann bin ich der dümmste Mensch, den es gibt. Verpasse ich Zeit mit meiner Familie. Wenn Jesus nicht auferstanden ist. Wir setzen alles auf eine Karte. Nicht auf Werte, nicht auf gute Gedanken, die alle richtig sind, die die Bibel uns auch gibt. Aber im Glauben setzen wir alles auf eine Karte. Und wenn diese Karte nicht siegreich ist, dann sagt Paulus, dann ist das alles für nichts. Aber ihr Lieben, wir kennen Paulus, oder? Nun aber, sagt Paulus. Lass uns mal reinschauen. Ihr guckt nämlich schon ganz traurig. Nun aber ist Christus vom Tod auferweckt worden. Und als der erste Auferweckte gibt er uns die Gewähr, dass auch die übrigen Toten auferweckt werden. Nun aber, weil Jesus Christus auferstanden ist, können wir all diese deprimierenden Konsequenzen, die ein Glaube ohne Jesus Christus bedeuten würde, umdrehen. Wir können sie umwandeln in Aussagen der Hoffnung. Weil Christus auferstanden ist, haben wir einen lebendigen Gott, in dem wir etwas haben, das unser Leben wirklich trägt. Weil Jesus auferstanden ist, hat das, was ich heute sage, Inhalt. Hat dein Glaube einen Sinn und ein Ziel? Weil Jesus Christus auferstanden ist, gibt es wahre Vergebung deiner Schuld. Es gibt wahren Frieden, wahre Freude, wahre Hoffnung, die über dieses Leben hinausgeht. Weil Jesus auferstanden ist, sind wir nicht die elendesten Menschen, nicht bemitleidenswerte Menschen, sondern wir haben eine Kraft und Freude, die uns Gott im Evangelium schenkt. Ich weiß nicht, ob du dir schon mal die Jünger angeschaut hast. Jesus hat 12 Jünger und noch ein paar mehr Leute berufen, aber 12 Jünger, die ganz nah an ihm dran sein durften. Und 3 Jahre begleiteten sie ihn. Sie sahen, wie er lebte, wie er redete. Doch als Jesus seinen Weg ans Kreuz gegangen ist, sind sie alle geflüchtet. Und als Jesus begraben war, haben sie sich versteckt. Voll Angst, was jetzt mit ihrem Leben sein könnte. Jesus ist gestorben. Was ist jetzt unsere Zukunft? Was ist jetzt unsere Hoffnung? Sie haben ihr Leben auf etwas Falsches aufgebaut. Und doch, am 3. Tag sind sie dem Auferstandenen begegnet und ihr Leben hat sich auf außergewöhnliche Weise verändert. Männer, die voll Angst waren, gingen voll mutig mit diesem Bekenntnis des Evangeliums in die Welt hinaus. Haben Leid ertragen, Ablehnung, sogar 11 von 12 den Tod für diese Botschaft. So sehr hat das Evangelium, die Begegnung mit dem Auferstandenen, ihr Leben verändert. Paulus selbst, der diesen Brief schreibt, er war jemand, der die Christen verfolgt hat, weil er glaubte, dass diese Anhänger an einen toten Lehrer glaubten und ihn auch noch für Gott erklärten. Und dann begegnete Paulus Jesus in Damaskus und es hat sein Leben vollkommen verändert. Und weil Paulus das erfahren hat, diesem Auferstandenen begegnet ist, sagt er, ist diese Botschaft wirklich tragfähig. Sie ist wirklich tragfähig, dass du dein Leben darauf aufbauen kannst. Und auch in diesem Saal reihen sich neben mir so viele Menschen ein, die heute Morgen sagen, Herr Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Und das hat unser Leben vollkommen verändert. Die Band darf gerne schon nach vorne kommen. Tut es das auch in deinem Leben? Tut diese Botschaft des Evangeliums etwas bewirken in deinem Leben? Hat es Kraft auf dein Leben? Würde es etwas verändern, wenn ich dir diese Botschaft heute Morgen nehmen würde und du nach Hause gehen würdest? Paulus sagt, mit der Auferstehung Jesu steht und fällt der ganze Glaube. Unsere Lebensperspektive, unser Sinn, nichts anderes als das Evangelium kann das in unserem Leben tun. Dass er, Jesus Christus, wirklich Gottes Sohn ist. Dass er uns wirklich von unserer Schuld befreit hat und wir sagen können, aber lieber Vater. Dass er uns wirklich einen Platz für die Ewigkeit vorbereitet hat. Wir einen lebendigen Gott haben, der zu uns spricht, nicht nur zu Pfarrern, auch zu uns. Der Anteil haben möchte an unserem Leben und die Macht hat, darin alles zu verändern. Ich möchte nochmal den Abschluss mit euch lesen, den Paulus uns gibt. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine lieben Brüder und Schwestern, werdet fest und unerschütterlich in eurem Glauben und tut stets euer Bestes für die Sache des Herrn. Ihr wisst, dass der Herr euren Einsatz belohnen wird. Ihr Lieben, die Auferstehung Jesus ändert alles. Denn dadurch sind wir auf der Seite des Siegers. Und egal, ob mein Leben gerade siegreich aussehen mag oder ich von vielen Niederlagen erschüttert bin, es ändert nichts daran, dass ich in Jesus Christus den Sieg habe. Und darauf gründet mein Leben. Ob ich stehe oder falle, ob ich lebe oder sterbe, ich habe den Sieg in Jesus Christus, weil mein Erlöser lebt und er alles für mich vollbracht hat. Ihr Lieben, und diese Botschaft gilt auch dir. Und ich möchte dich ermutigen, nimm dir an Ostern, Jesus hat uns sogar noch den Ostermontag geschenkt, haben wir noch frei, nimm dir die Zeit, auf das Wunder von Ostern zu blicken. Nimm dir Zeit, an Ostern auf Jesus zu schauen. Nicht nur einfach auf Jesus, sondern auf den, der für dich gestorben und begraben wurde. Aber den der Tod nicht halten konnte, sondern der auferstanden ist und zu Rechten Gottes sitzt. Auf den, der wiederkommen wird und am Ende sogar den Feind, den Tod, vernichten wird. Aber Ostern geschieht nur dort, wo sich die Menschen den Auferstandenen öffnen, ihr Herz, ihr Verstand öffnen und Jesus dich und mich in der Auferstehung beschenken darf. Dort geschieht Ostern. Ostern bleibt nur ein geschichtliches Ereignis, wenn wir unser Herz nicht für diese Wahrheit öffnen, dass er auferstanden ist für dich, dass er den Tod besiegt hat und dass er dich wirklich frei gemacht hat. Ihr Lieben, Ostern ist nicht nur ein Ereignis, sondern heute Morgen möchte er dir sagen, ich möchte, dass es dein Ereignis wird. Ganz persönlich ist es für dein Leben passiert. Und wenn du Jesus nicht kennst, dann lädt er dich heute Morgen ein und sagt, hey, ich wünsche dir so sehr, dass diese Botschaft dein Bekenntnis wird. Dass du verstehst, dass es dir ganz persönlich gilt. Dass ich eine Hoffnung für dich habe, die über dieses Leben hinausgeht. Freunde, das ist die Botschaft der Auferstehung. Paulus sagt, damit steht und fällt unser Glaube. Nicht mit guten Gedanken, sondern mit ihm. Er ist auferstanden und er lebt. Und er ist hier und er will dir begegnen. Wir wollen jetzt noch einen Song singen. Und ich möchte dich einladen, dass du dein Herz für diese Botschaft öffnest. Ich sage es immer wieder, Jesus ist nur ein Gebet von dir entfernt. Und du musst es nicht alles verstehen. Ich verstehe es heute noch nicht. Aber du kannst es sagen, Jesus, ich möchte diese Wahrheit annehmen. Und ich möchte dir die Chance geben, dass du diese Wahrheit in meinem Leben groß machst. Und dass es mein Leben verändert, wie all die Apostel. Und ich erfahre, was es wirklich bedeutet, ein Nachfolger Jesu zu sein. Ich möchte noch beten, lass uns mal aufstehen. Herr, ich danke dir, dass du uns nicht nur gezeigt hast, wie ein Leben aussehen kann, sondern dass du alles gegeben hast, damit wir dieses Leben haben können. Ich danke dir, dass so schrecklich und erdrückend auch unsere Schuld dir gegenüber sein mag, dass du diesen Weg gegangen bist, obwohl wir es nicht verdient haben und alles für uns bezahlt hast. Was ist dort passiert, Herr? Ich bete, dass du es uns offenbarst, dass du unser Herz dafür weit machst, damit wir den Auferstandenen begegnen, dass es unser Leben verändert und wir erfahren, welche Kraft in deinem Evangelium liegt. Ich danke dir, dass es in deinem Wort steht und dass es die Wahrheit ist, Herr. Und dass wir uns darauf stellen dürfen, unser Leben darauf aufbauen dürfen, egal was wir gerade durchleben, Herr. Dein Evangelium steht und es bleibt in alle Ewigkeit. Amen.